Drogen sind easy to get für mich. Das, ich kenne auch genug Leute und ich erlebe es regelmäßig. Also es ist etwas, wo Teil von meinem Leben ist, aber ich weiß oder habe das Gefühl, wenn ich einmal den Schritt gemacht habe, das selber zu konsumieren, dann ist wie so, ist das da so offen und es ist immer verfügbar und das ist mir wie zu heikel.
Wahrheit, Wein und Eisenring. Der ehrlichste Podcast der Schweiz.
Ich bin Dion Eisenring und ich lade in jeder Folge eine prominente Person zu einem radikal ehrlichen Gespräch ein. Ich bin Iro Lea der Langstrasse und bei mir am Tresen sitzt Lia von Blarer. Lia von Blarer ist eine Schweizer Drehbuchautorin, Theater- und Filmschauspielerin. Eine, die man vor allem aus deutschen Produktionen kennt. Sie ist mit 15 von Basel-Land nach Berlin gezogen, hat dort Abitur gemacht und in Paris und Rostock ihre Schauspielausbildung absolviert. Sie hat in der Coming-of-Age-Komödie «Youthtopia» und in verschiedenen ARD-Serien wie «Eldorado KDW» und «Kafka» mitgespielt. Sie spielt die Hauptrolle in «Bad Influencer», die im Frühling rauskommt, lebt in Berlin und ist 30. Und ich freue mich, ob du da und wir stossen mit Bastis an.
Yes.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal getrunken habe.
Ey, so ein gutes, unterschätztes Getränk. Man muss es noch verdünnen, gell?
Ah ja, das trinken wir nicht so.
Nein,
gut,
nein,
jetzt
nein,
haben wir
nein,
da noch einen
nein.
Tipp.
Nein, nein, nein.
Ich hätte das einfach runtergelernt, aber man war.
Nein, nein, es genießt mehr.
Ah ja, gut.
Es wird jetzt ein bisschen mehr.
Von wo kennst du das?
Aus Paris. Tatsächlich.
Also, wie lange hast du in Paris gelebt?
Nur ein halbes Jahr, das hat gelangt für Bastis. Auf jeden Fall. Also, ich ist so ein Sommer, man hockt draußen auf der Straße, wirklich irgendwann und trinkt Bastis.
Ich habe auch mal in Paris gelebt. Meine Erinnerungen sind mehr so an Weisswein und Rotwein. Aber...
Ah, das ist gut.
Boah. Ja, kann man machen. Mm-hmm. Ähnlich, sehr ähnlich.
Mm-hmm. Yes.
Weißt du, auf was du dich eingelassen hast?
Ja, ich bin vorbereitet.
Du hast dir zu jedem Thema etwas überlegt?
Nein, das überhaupt nicht. Aber ich habe reingelassen in andere Folgen und einfach so, um ein kleines Konzept zu verstehen und so nicht so völlig in einen Hornox hier hinzukommen und nicht zu wissen, was abgeht.
Bist du jemand, der gerne über Tabuthemen redet?
Schon eigentlich, ja. Ich glaube, es gibt so gewisse Tabuthemen, die mich mega faszinieren. Wo ich wirklich so bin, so, ja, und dort, und dann einfach immer derber werden, immer so drüber und...
Zum Beispiel?
Zum Beispiel so... WC-Stories oder so. Ich habe letztens mit drei Kolleginnen so über WC-Stories geschwätzt und ich habe die wildesten Sachen gehört. So von bei Hauspartys gehen, kacken auf dem WC vom Gastgeber und irgendwie vorher schon wissen, dass man richtig einen ablässt und also, vorher schon so tun, als wäre man so...
Hast du Freundinnen, die planen, dass sie nachher an eine Hausparty gehen und nachher dort gehen schiessen?
Nein, so nicht. Aber wenn sie merken, sie müssen schiessen, tun sie wie so eine Story aufbauen und so sagen, bevor sie aufs WC gehen, so, da schmeckt es aber, und dann seilen sie einen ab und gehen raus und sind so, oh, nein, vorher hat es schon mega so geschmeckt. Es ist so
lustig. Also es ist ja nur noch clever,
es ist schon mega gescheit.
Ja,
es ist mega gescheit, ich finde auch.
Gut, ich sage das gleich nochmal schnell oder allen denen, die jetzt erstmal zuhören. Da ist ein Stapel Karten und auf diesen Karten stehen Tabubegriffe. Du ziehst nachher verdeckte Karten und über die Begriffe, die drauf stehen, reden wir. Das Gespräch dauert 40 Minuten. Wenn du vorne am Limit bist, darfst du einfach rauslaufen und abbrechen. Du darfst auch Fragen verweigern oder zurückstellen. Es ist alles erlebt in diesem Podcast. Das Einzige, was nicht erlebt ist, ist zu lügen.
Yes. Ah, doppelt. Okay, Eifersucht.
Bist du ein eifersüchtiger Mensch?
Ich glaube es nicht.
Also, jetzt warte mal, du bist 30, es hat sicher irgendwann mal eine Situation gegeben.
Ich finde, Eifersucht ist so ein mega spezielles Gefühl, wo ja eigentlich immer so ein bisschen aus dem Gefühl von der Angst rauskommt, oder? Man hat Angst, etwas zu verlieren, oder man hat Angst, etwas zu verpassen, oder I don't know. Es ist immer so ein bisschen Angst gekoppelt. Und es ist ein Gefühl, wo mich eigentlich wie auf eine Art auch fasziniert, weil es mir mega viel über mich selber erzählt. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn ich merke, ich werde eifersüchtig, dann gehe ich wie in so eine Überlegungsmeditation rein. Bis, okay, what the hell is going on? So, warum macht das gerade das Gefühl? Warum löst das Gefühl in mir aus? Was, was ist das für ein Thema, wo drunter liegt? Weil ich finde, es ist immer so ein Indikator dafür, dass es eigentlich um etwas anderes geht, wo mich berührt.
Es könnte auch gehen, dass du wirklich hintergangen wirst. Oder dass du jetzt in einer Beziehung bist und du wirst betrogen. Dann kommt auch ein eifersüchtiges Gefühl.
Ja,
es geht ja nichts um anderes.
Ich glaube, da bin ich jetzt naiv für. Ich würde immer denken, so, nein, was hat das mit mir zu tun? Ich würde nie, glaube ich, meinem Gegenüber unterstellen, dass irgendwie wirklich eine Bedrohung ist. Sondern ich hätte mir das Gefühl, okay.
Bist du noch nie betrogen worden?
Doch, aber ich habe es nicht gecheckt. Ich glaube, ich habe es wie... Nein.
Also du hast auch wirklich nicht geglaubt, erst als dir das dann gesagt wurde?
Ja. Ja, ich habe also das Gefühl schon vorher gehabt, aber ich habe gedacht, nein, das ist mein Thema. Ich muss irgendwie schauen. So voll so. Nein, ich muss einfach weiter wachsen als Mensch. Und ich versuche, let it go und so. Und die andere Person akzeptieren, so wie sie ist.
Also hast du dann auch quasi deiner Intuition nicht getraut?
Ja, ein bisschen, ja. Und ich weiß aber, ich finde, Eifersucht ist so ein bisschen, ist so ein gemeines Gefühl, weil ich weiß nicht immer, ob es intuitiv richtig ist oder nicht. Ich glaube, oder ich kenne viele Leute, die intuitiv eifersüchtig sind und wo es aber eigentlich dann doch ein Thema ist, das mit ihnen zu tun hat. So. Und ich finde es mega schwierig, das so auseinanderzuhalten, was es denn eigentlich, von wo es eigentlich kommt.
Hast du schon erlebt, dass du mit jemandem in einer Beziehung warst, wo wahnsinnig eifersüchtig war? Du hast ja zum Beispiel, also als Schauspielerin hast du ja auch, wenn man jetzt sehr eifersüchtig ist, kann man vorstellen, ist es dann auch schwierig, weil du die ganze Zeit irgendwie Liebesszenen, Sexszenen...
Ja, ja, vor allem so
mein... Also es ist wie, du kannst auch fremdknutschen. Also genau, also es ist wie so, wirst du zahlt für...
Ja, das stimmt, aber... Ja, doch, ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass Leute damit irgendwie Stress hatten. Aber ja, ich habe versucht, das, also es ist eben part of my job, so ein bisschen, so ein bisschen Gleitdruck. Und ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, finde ich das nicht mal, ich werde auch viel gefragt, okay, wie ist das für dich, wie Sexszenen und so zu drehen? Ich finde es gar nicht, es ist nicht so aufregend, wie es aussieht. Es ist hat etwas sehr Technisches, sehr... Etwas sehr Trockenes auch. Es ist nicht so leidenschaftlich, bis es nachher dann überkommt. Und wegen dem kann ich solche Gefühle auch gar nicht so ernst nehmen. Also ich glaube ja mega gemein, wenn man es selber nicht ernst nimmt. Aber ich glaube, das habe ich mega fest. Dass ich so bin, so, na, weißt du was, das ist dein Problem. Just chill.
Aber du findest schon, die Person muss wachsam, ja. Eigentlich ein Problem.
Genau, mach eine kleine Meditation. Genau. Sei ein bisschen naiv. Das ist schon gut so.
Meditiere die Eifersucht weg.
Genau. Kleine Schnaufen.
Genau. Also wir nehmen die nächste Karte.
Mhm. Guilty Pleasure.
Hast du ein Guilty Pleasure?
Was genau ist ein Guilty Pleasure? Etwas, was man eigentlich wo nicht cool ist und was man trotzdem
macht? Also zum Beispiel, der Gül schon ihr Guilty Pleasure. Das ist ja jemand, den du auch kennst. Wo wir uns einmal kurz kennengelernt haben, beim Lutscherspielen, durch sie. Ihr Guilty Pleasure wäre jetzt Pickel-Ausdruck-Videos.
Ah, ja, okay.
Also etwas, wo man macht oder schaut oder gern hat und man schämt sich, aber man fühlt sich ein bisschen guilty, man fühlt sich ein bisschen schuldig dafür.
Ja, Pickelausdruck ist nicht schlecht auf jeden Fall, so ein guilty pleasure, aber nicht schauen.
Machen.
Selber machen, finde ich
schon. Bist du auch jemand, wo gern dann zum Beispiel am Partner, Partnerin sagt, kann ich dir den Pickel ausdrücken, aus Freude?
Ja. Schon, ja. Also ich finde es schon eine intime Angelegenheit, finde ich. Intimer als
gespielte Sexszene.
Nein, es kommt ein bisschen darauf an, wie gut man sich kennt. Und wie gut man einander vertraut auf eine Art. Ich finde es voll der Vertrauensbeweis, weil man einen Pickel ausdrücken ist schon sehr...
Also welchen Leuten du drückst du Pickel aus? Also ist das so dann ein Freundschaftslevel, das man kann erreichen kann?
Ja, so ein bisschen so ein Freundschaftsgoal einfach. Friendship-Goal. Aber, ja,
wen lässt du deine Pickel ausdrücken?
Meine Mutter.
Sie ist nur, sie ist in das Friendship Goal erreicht.
Richtig schauen? Nein, das nicht. Das nicht. Und ich bin auch nicht so guilty pleasure, ich würde sofort denken an so Reality-TV oder so etwas. Und das macht mich einfach instant depressiv. Das fuckt mich so ab. Ich bin richtig so, oh, nein.
Oder der Joel Wasmann, den du auch gut kennst, hat gesagt, sie ist Fingernägel-Catcher.
Ey, ich habe so fest an den Joel müssen denken. Ich muss es immer selber noch sagen, er weiß es noch gar nicht. Ich habe in meiner letzten Rolle für Bad Influencer, ich wollte mir angewöhnen, Nägel-Catcher, weil ich das so... Es ist so spezifisch und so spezifisch weird. Und ich habe unbedingt, dass meine Figur Nägel catcht. Aber es ist nicht gegangen.
Hast du nicht noch Tipps können fragen, wie du in das reinkommst, ins Nägelkärtchen?
Ey, ich habe es versucht und ich habe als Jugendliche mal eine Phase gehabt, wenn ich das auch selber gemacht habe, aber ich habe das Gefühl, meine Nägel sind einfach viel härter geworden. Also es ist wirklich einfach es anstrengend geworden, die wirklich runterzubissen. Und es ist einfach mega grusig. Es ist so grusig. Man macht einfach so alles mit der Hand und dann steckt man sie so ins Maul wie so ein Kleinkind und dann ist so krack, 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 krack. Aber ich habe es trotzdem, ich habe es ein bisschen versucht. Ich habe immer schön die Nägel so runtergeschnitten, so ganz tief. Und dann so versucht, den letzten Rest noch ein bisschen
abzuknabbern.
Hand gewaschen.
Oder so Nasenböcke essen, hat auch mal jemand im Podcast gesagt, als Guilty Pleasure.
Nein, aus dem Alter bin ich mit draussen, ja.
Die Person war, glaube ich, über 50 gewesen.
Ja.
Also gut.
Es sind auf jeden Fall Sachen, wenn ich darüber nachdenke, immer wieder. Ich bin so crazy, dass man so als Kind so voll davon überzeugt ist. Ich habe mega gerne Böcke gegessen als Kind. Ich bin wirklich so, so this is the shit, this is high life, so mäßig. Also warum machen das, warum macht das niemand?
Warum machen das die Erwachsenen?
Genau, warum hören alle auf?
Wie, haben die irgendetwas vom lässigen Leben entdeckt?
Ja, genau, aber irgendwie, nein.
Würdest du, wenn du jetzt ein Kind hast, würdest du ihm verbieten, Nasenböcke? Oder würdest du animieren, würdest du sagen, ja?
Also, yeah! Sag nochmal, wie schmeckt der jetzt?
Verbieten. Das ist aber ein grosser.
Das ist und? Wie jetzt Cola Light oder wie schmeckt es? Nein, verbieten glaube ich es nicht. Ich glaube, ja, weiß auch nicht. Aber schon etwas Grusiges. Warum macht man das eigentlich? Was ist das für ein Impuls? Aber eben auch das irgendwie faszinierend. Auch. Wie kommt das? Dass man etwas, was man selber produziert hat, dann wieder in sich aufnimmt.
Ja, das ist halt wie so ein Zyklus, oder?
Also, genau. Das ist einfach sehr sustainable.
Ja, das ist nicht nur. Nehmen wir nochmal eine Karte.
Alter.
Hast du Mühe mit dem Älterwerden? Bist du jetzt 30? Ist das ein gutes Alter für deinen Beruf?
Ich glaube es eigentlich nicht so wirklich.
Inwiefern?
Insofern, dass ich das Gefühl, wenn Leute mein Geburtsjahr sehen, sind sie, oh ja, sie ist 30, oh ja, sie kann das und das nicht mehr machen. Und das ist etwas, Alter ist für mich etwas mega, etwas, wo sich mega verschiebt. Auch, und wo mega organisch ist und überhaupt nicht so festzulegen oder zu definieren. Ich glaube, ich bin sehr früh schon ziemlich erwachsen gewesen, mit dem frühen Ausziehen. Und ich weiß noch, mit so 18 bin ich immer so auf Ende 20 geschätzt worden. Und alle sind voll der Meinung, ich bin schon mega reif und mega weit. Und irgendwann hat es angefangen, sich zu drehen. Und als ich mit Joel jetzt in Wien gedreht habe, sind wir einmal im Ausgang gesehen und am Nebentisch sind so Anfang 20-Jährige gehockt und die sind wirklich die sind ausgerastet, als ich gesagt habe, ich bin 30. Sie sind so, was? Nein, never! Du bist höchstens 23! Und ich habe gesagt, okay, wow. Nein, ich bin definitiv nicht mehr 23 und das ist auch gut so. Aber es ist mir crazy, wie sich das so verschiebt und ich merke es in meiner Branche insofern, dass ich das Gefühl habe, wenn die Leute mich kennenlernen und so mich spüren, sind sie so, ah ja, okay, ja, ich könnte auch noch Mitte 20 sein. Aber wenn sie mich nicht kennen, nur so Fotos oder eben mein Geburtsjahr sehen, ist wie so, ah nein, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Das ist eine 24-Jährige, no way. Und das ist irgendwie so, das fuckt mich ab, ehrlich gesagt.
Ist das wirklich, bist du mit 30 schon älter?
Nicht älter, aber so wie so, nicht mehr Anfang 20.
Und dort hat es am meisten Rolle?
Ich weiß gar nicht, ob die meisten, aber auf jeden Fall viele Rollen, die mich glaube ich, einfach interessieren oder die mich thematisch irgendwie auch ansprechen. Auch das ist etwas mega Individuelles. Also wenn welche Themen irgendwie auf den Tisch kommen oder auf den Plan treten, das ist wie so, das ist ja voll unterschiedlich, auch je nachdem, wie man sein Leben gelebt hat. Das ist schon überhaupt nicht vorher definiert. So. Und ich find's einfach irgendwie mega unkreativ, dass Alter ein Tabuthema ist tatsächlich, weil eben, ich finde es so individuell und je nachdem, was für Erfahrungen du gemacht hast oder was du so, wie du dein Leben gelebt hast, ist das einfach mega unterschiedlich.
Findest du zum Beispiel jetzt unabhängig vom Beruflichen das Älterwerden etwas Schwieriges?
Eigentlich nicht. Es ist etwas, was ich mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe bisher. Und auch, also, wenn ich mir meine Gene anschaue, ja, also meine Grossältere-Generation und so, ich gehe davon aus, dass ich sehr viele Falten bekomme. Safe. Also, weil alle sind so verrunzelt und ich bin mit diesen alten Leuten aufgewachsen, die so mega verrunzelte Gesichter und Hände und Körper hatten. Und für mich ist das immer so klar gewesen, dass das halt so ist. Das ist einfach, yeah, it's part of the deal, so ein bisschen. Und ich finde es so weird, dass das irgendwie so negativ konnotiert ist. Also, ich verstand es wie nicht. Weil, keine Ahnung, ich hänge auch gerne mit älteren Leuten oder alten Leuten auch ab. Ich finde es mega spannend und finde es irgendwie komisch, dass es so ein Geschmäckchen hat von wegen, oh ja, das ist jetzt Alter und schwierig. Und
merkst du das Alter? Merkst du irgendetwas, was jetzt strenger, schwieriger, schwerer ist wie noch vor 10 Jahren?
Ich frage mich amix, ob ich noch genauso körperlich so fit bin wie noch vor 10 Jahren. Eigentlich würde ich immer sagen, ja, safe, auf jeden Fall. Aber dann habe ich es, mache keine Ahnung, mache irgendetwas, wo ich früher easy Handstand oder so easy immer gemacht habe. Und jetzt merke ich so, ah, oh, okay, vielleicht, ah, das ist vielleicht das Alter, von dem ich mal schwärze. Aber es ist wie etwas, wo ich gar nicht so genug reflektiere darüber, als dass ich das so eins zu eins würde verknüpfen und würde denken, ah ja, Handstand vielleicht jetzt nicht mehr so eine gute Idee wegen Handgelenk oder weil, wenn du jetzt auf den Rücken gehst, ist blöd oder so. Ja, ist auch nicht.
Nein, nur eine Karte.
Feinde.
Hast du Finde?
Das ist ein hartes Topic irgendwie. Bestimmt. Ich habe bestimmt Finde, aber ich weiß nicht, ob ich sie alle kenne.
Wo wären denn die? Sind das auch Schauspielerinnen oder sind das von deiner Kindheit Nachbarinnen? Oder wo wären denn die Finden?
Ich hatte letztens ein Erlebnis, wo ich wie von einer Person, ich habe mit dieser Person ein Casting gemacht und sie hat mir so Wochen später ein mega böses Mail geschrieben, wo sie gefunden hat, ja, ich hätte sie irgendwie mega ignoriert und hat sie mega fertig gemacht und dass ich nicht mit ihr arbeiten wollte. Und wegen dem hätte ich mich so verhalten. Und ich war so schockiert davon, dass sie das meint und auch, dass sie das so gefühlt hat.
Also du bist auch als Casting und sie
ja? Ja, genau. Wir sind beide, also ich hatte nicht die Rolle schon fest gehabt. Es ist wie so gesehen, okay, das ist auch für mich ein Casting. Und natürlich, für mich ist Schauspiel genau wegen dem interessant, weil ich wollte mit Leuten zusammenarbeiten und weil ich offen sein will und weil ich antizipieren will, was da abgeht. Aber die Szene war halt auch so voll abweisend. Und es hat mir so weh gemacht. Ich habe das mehr gelesen, weil ich so fuck, ich will nicht, dass jemand sich so fühlt wegen einem Casting mit mir. Und wie kann ich das irgendwie wieder gut machen? Wie kann ich das irgendwie auffangen? Und habe auch gemerkt, okay, ich glaube, eigentlich hat es nicht so viel mit mir zu tun. Und es ist mega schwierig, mich davon abzugrenzen. Also ich glaube, ich habe sehr viel Mühe damit, finden zu haben. Ich habe das Gefühl, je renommierter man ist oder je erfolgreicher man wird in diesem Metier, desto eher passiert auch so etwas. Also man wird wie immer mehr zur Projektionsfläche auf eine Art. Und das ist etwas, was man wirklich weh macht. Ich habe das Gefühl, also nein, ich das Gefühl, niemand zu sein oder keinen Job zu haben oder nur Absagen, das ist noch so nah an mir dran. Ich weiss ganz genau, wie sich das anfühlt. Oder ein scheiss Casting zu haben oder so. Und das passiert mir auch immer noch. Es ist nicht so, dass das jetzt einfach nur läuft. So. Und es ist etwas, wo mir mega schwerfällt, das auszuhalten, dass andere Leute das wie so anders wahrnehmen oder einschätzen. Und finde so aus der Kindheit oder Jugend, ich habe bestimmt auch Sachen wirklich verbockt. Es gibt so ein paar verbockte Sachen, wenn ich mir wirklich Mühe gemacht habe, nachher das wieder gut zu machen und wirklich so mit Briefen schreiben und wirklich so, ey, ich weiß, ich habe irgendwie Scheiße gebaut und es tut mir voll leid und du hast das abbekommen und es ist mein Thema gewesen und du hättest das nicht abbekommen, so mäßig. Also versucht also mega
was
fest.
Was hast du
also? Ja, keine Ahnung, wenn ich eine Beziehung an die Wand gefahren habe oder so etwas oder ja, wenn ich mich irgendwie scheiße verhalte oder so, oder wenn ich mich von meiner Seite nicht mehr gemeldet habe, weil es so viel los war oder so. Also ich gebe mir schon mega, oder ich versuche mir viel Mühe zu geben, dass Leute sich nicht irgendwie scheiße von mir behandelt fühlen. Ich habe das Gefühl, das ist die Mühe, die ich mir mache, weil mir das wichtig ist und weil ich auch nicht warte, dass andere Leute mir egal sind. So, aber es ist mega aufwendig und es ist, eben, es funktioniert bestimmt auch nicht bei allen. Also,
Wie gehst denn du, wenn du es so schwierig findest, wenn du so ein Mail bekommst, wie gehst du mit Kritik um, wenn jetzt jemand wie quasi deine Rolle oder dich in einer Rolle komplett verreist? Oder noch nie passiert?
Komplett verreissen ist, glaube ich, wirklich noch nicht passiert. Kritik, eigentlich, I love it. Also ich habe das Gefühl, Kritik ist immer etwas, wo man das Gefühl gibt, ah ja, ich könnte es noch besser machen oder ich könnte dort und dort. Natürlich ist es blöd, retrospektiv eine Kritik zu bekommen und zu wissen, okay, ich kann jetzt einfach nicht mehr daran ändern. Bei einem Film zum Beispiel ist natürlich eine Kritik wie so, yo, it is what it is. Im Theater ist das etwas anderes, weil du noch mal Chance hast, noch mal anders darauf einzugehen. Aber Kritik ist natürlich auch ein grosser Teil von meinem Beruf. Also eine Regie, jede Rückmeldung ist ja eine Kritik. Also Kritik ist auch nicht an und für sich etwas Negatives oder Schlechtes, sondern im Prinzip einfach ein Feedback. Und eigentlich finde ich das etwas mega Konstruktives, auch gerade wenn es nicht meiner Meinung entspricht, weil ich das Gefühl habe, ah, das ist noch spannend, warum siehst du das so und so und warum ist mein Impuls ein anderer? Ja.
Gut, wir nehmen nochmal eine Karte.
Drogen!
Welche Drogen nimmst du?
Alkohol-Amix? Sigis-Amix? Ich bin tatsächlich drug-free.
Ah, nie genommen?
Mm-mm. Ich habe noch nie gekifft in meinem Leben. Ich habe noch nie Drogen genommen.
Wieso?
Ich glaube unter anderem, weil ich so früh ausgezogen bin und mir das mega wichtig war, die...
Wieso hast du mit 15 Wellen ausziehen?
Weil ich einfach gemerkt habe, dass es für mich schwierig ist, meinen Platz zu finden in der Schweiz. Glaube ich. Also es ist immer so ein bisschen... Für mich ist das ja vor allem mutig von meinen Eltern gewesen. Ganz ehrlich. Für mich ist es einfach so... Exit gesehen, auf Berlin zu gehen und mich zu konzentrieren, auch auf das Hochdeutsch, wirklich gut akzentfreies Hochdeutsch zu lernen, immer mit dem Plan, irgendwie Schauspielerin zu werden. Und ich glaube, für meine Eltern ist das viel der grössere Schritt gewesen als für mich schlussendlich. Und ich glaube, das Vertrauen ist für mich nie selbstverständlich gewesen und ich wollte das nie missbrauchen. Mir war mega wichtig, okay, ich mache auf jeden Fall ein gutes Abi. Ich mache auf jeden Fall ein Schauspielstudium, weil auch das ist wie so eine Validierung dafür, dass es okay auch ist, dass ich das sagen darf. Ich bin Schauspielerin. Ich glaube, im gleichen Atemzug, es ist wie das gleiche Thema, auch Drogen. Und ich habe wie das Gefühl...
Man könnte aber auch gerade ins andere Extreme, also quasi weg vom Elternhaus und nachher alles durchprobieren.
Ja, schon, aber eben, dann, ich glaube, dafür bin ich jetzt ehrlich. Ich glaube, ich würde, wenn ich mich irgendwie abgeschossen habe, als meine Eltern auch immer gesagt, am nächsten Tag mit telefoniert, dann ich von, ja, ich bin gestern vor einem Baum gegangen, weil ich bin besoffen gewesen, so mässig. Also ich glaube, das Vertrauensverhältnis ist immer irgendwie rum gewesen. Und ja, wenn du so jung, so weit weg gehst, wolltest du auch nicht, dass deine Eltern sich mega Sorgen machen. Und ich glaube, der andere Teil ist, dass ich, glaube ich, immer das Gefühl habe, es wird mir wahrscheinlich mega gut gefallen. Und wenn du einmal den Step gemacht hast, und ich meine, ich bin ein Metier, wo ich sehr viel Drogen sind easy to get für mich. Ich kenne auch genug Leute und ich erlebe es regelmässig. Also es ist etwas, wo Teil von meinem Leben ist. Aber ich weiß oder habe das Gefühl, wenn ich einmal den Schritt gemacht habe, das selber zu konsumieren, dann ist wie so, ist das da so offen und es ist immer verfügbar und das ist mir wie zu heikel. Ich habe das Gefühl so, nein, ich will nicht Drogen abstoßen.
Hast du das Gefühl, es ändert sich irgendwann, so mit 80?
Ja, voll. Ja, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe darüber nachgedacht, genau über das, so wegen, dass es irgendwann den Turning Point gibt, wo ich mir denke, so, okay, jetzt let's go, so mäßig. Weil es gibt schon Aspekte und auch psychedelische Drogen, LSD und so, es interessiert mich mega fest und ich tue mich quasi auf theoretischer Ebene auch mega viel mit auseinandersetzen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt ist gerade einfach... Das Vertrauen in dem noch nicht genug. Ich glaube, das wird etwas aufmachen, wo vielleicht nur in der Theorie gut ist, wenn es offen ist. Weil ich habe das Gefühl, meine Rollen und so haben oft etwas mit Drogen zu tun und ich glaube, es hat schon auch einen Grund. Ich glaube schon auch, dass ich da Bezug zu habe.
So. Wo du aber auch nicht willst ausleben momentan.
Ja, genau. Wenn ich wie will, im Spiel mega gerne ausleben und wie auch wirklich das Gefühl habe, dass das nicht jetzt nur Fake, sondern ich habe das Gefühl, ich weiß, wie das ist.
Okay.
Sozusagen.
Ah, ja.
Dann kann ich wie so
genug,
genau, so. Ich bin empathisch genug und habe genug Erlebnisse gehabt, so in meinem Nachumfeld, um zu wissen, ja, ich glaube, ich glaube, bei mir wird das so und so machen. Natürlich ist es bestimmt dann auch etwas ganz anderes, aber ich glaube, es langt für eine authentische Darstellung oder ein authentisches Erforschen in einem Spiel.
Ich bin eine Nullenkarte.
Glauben.
Bist du gläubig oder gläubig aufgewachsen?
Null.
An was glaubst
du? Puh. An Loslo.
An Loslassen?
Ja.
Als Wegmeditieren?
Ja, ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es gibt... Und es ist mega spannend, also es überrascht mich eigentlich selber, ein bisschen, dass ich das sage, weil ich bin mega schlecht im Loslassen.
Okay.
Mega. Aber ich glaube, eigentlich ist es etwas mega Gutes und etwas mega Wichtiges. Also dass, du wie, dass es gewisse Bereiche oder Sachen gibt, die du nicht kannst steuern oder wo du nicht...
Glaubst du, aber es gibt eine höhere Macht wie wir Menschen? Oder eine höhere Existenz oder etwas, das alles zusammenhebt? Glaubst du an einen Gott?
Nein. Für mich ist auch, es ist ja so ein bisschen, ich bin unduft, ich bin wirklich so ein Heidenkind. Die Familie von meinem Vater ist katholisch, die Familie von meiner Mutter ist evangelisch. Es ist alles so ein bisschen, nein, für mich hat das wie nichts mit mir zu tun.
Was glaubst du, kommt nach dem Tod?
Nicht. Ich glaube, Tod ist einfach tot.
Und dann ist fertig.
Mhm. Ich glaube schon. Aber ich habe das Gefühl, es gibt schon an mich so... Ich glaube mega fest, dass man sich die Toten auch näher behalten kann. Auf eine Art. Und ich finde auch Beerdigungen zum Beispiel finde ich mega wichtig. Also wenn bei mir jemand stirbt, dann ist mir das mega wichtig, dass ich bei einer Beerdigung dabei sein kann. Auch wenn es natürlich voll anstrengend ist. Aber es ist wie so das emotionale Abschied nehmen oder das... anfangen, begriffen, dass jemand gestorben ist und so.
Aber hast du mal jemanden Nächstes verloren?
Ja, mein Grossvater war mir sehr nahe. Das war mir voll heftig, wo er gestorben ist. Aber jetzt so in meinem direkten nächsten Umkreis nicht. Und ich bin wirklich so... Ich bin sehr, sehr froh darüber. Weil ich glaube, es würde mich einfach mega, mega fest raushauen. So.
Und jetzt eben zum Beispiel bei deinem Grossvater hast du das Gefühl, wieso, er ist, das ist, du spürst nicht mehr irgendwie, er ist nicht mehr da. Es ist für dich wirklich so.
Ja, doch,
weg,
schon.
Ist weg.
Aber eben, es ist wie, ich glaube schon, dass er tot ist und dass jetzt nicht sein Geist noch irgendwo umeinander geistert oder so, oder dass er jetzt in einem Himmel ist oder bei einem Gott. Aber ich habe das Gefühl, weil er mir nicht gesehen ist, habe ich ihn noch nicht in mir. Und solange ich mich an ihn erinnere, ist er irgendwie noch um. Und ich glaube, das ist etwas, wo... Ja, ich würde das aber nicht als Glauben bezeichnen, sondern ich habe das Gefühl, das ist so. Das ist so. Hat nicht mit Glauben zu tun, sondern das ist irgendwie auch noch logisch. Solange man sich mit jemandem auseinandersetzt, auch über den Tod hinaus, ist er halt irgendwie um.
Hast denn du so. Angst vor dem Tod?
Nein, ich glaube es nicht. Der Tod ist etwas, wo als Kind hat mich das immer mega beruhigt. Irgendwie. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, es ist irgendwie noch gut, dass es dann auch vorbei ist. Also, dass es nicht einfach so für immer so weitergeht. Man lebt so ewig und ewig und ewig und ewig. Ich habe es immer gut gefunden.
Und
so das Konzept von, ja, jetzt denke ich schon, ja, vielleicht habe ich noch 50 Jahre, dann bin ich tot. Ja, scheiße, 30 Jahre sind auch schnell vorbeigegangen. Also, jetzt ist es noch eine andere Relation. Früher war es vielleicht auch wie so abstrakter gesehen. Aber ich finde meinen eigenen Tod finde ich weniger schlimm als den Tod von Menschen, die mir nahe sind. Ich hoffe auch, ich stirb vor allen anderen. Ich habe gedacht so, nein, don't leave me, nicht loslassen.
Genau. Aber du glaubst ans Loslassen?
Aber ich glaube voll ans Loslassen.
Ich nehme nochmal eine Karte.
Fetisch.
Hast du einen Fetisch?
Nein, ich glaube nicht so wirklich. Nein.
Was ist der krasseste Fetisch, den du mal hast spielen? Oder hast du mal überhaupt einen müssen spielen?
Ah, nicht so wirklich, nein. So richtig Fetisch. Ich bin mal bei einem Casting gesehen, wo es so um so eine Liebesbeziehung, wo so krasse eigentlich fast so Vergewaltigungsfantasien quasi gegeben hat von der Frau an den Mann. Mm. Also dass quasi ihre Deal immer gesehen ist, okay, sie treffen sich und es ist abgesprochen und er überfällt sie aber fast wie und dann tut sie ihn aber dominieren. So.
Okay, ja.
Genau. So. Ja. Das wird, glaube ich, so in der Fetischwirtschaft würde ich jetzt schon.
Und die Rolle hast du aber nicht bekommen?
Nein, eigentlich nicht bekommen. Und ich bin aber mehrfach beim Casting gesehen und ich habe voll die spannende Arbeit gesehen und ich habe das Buch mega gerne gelesen. Ich habe es mega intensiv gefunden beim Lesen. Ich habe so gelesen und so, wow, das ist intense irgendwie. Es ist voll elektrifizierend gesehen. Aber ja, auch das, ich finde, das ist das Tolle an dem Beruf, dass du so kannst in so Extremen reingehen kannst. Aber wenn es jetzt natürlich nicht funktioniert hat, also vielleicht ist es dann doch irgendwie zu weit weg gewesen, oder I don't know.
Bist du mal mit einem Fetisch von jemandem konfrontiert worden, wo du musst sagen, ich ziehe jetzt nicht rote Lackschuhe. Was auch nicht auch.
Ich bin mit so 17, 18, also in meiner Abiturzeit, hatte ich mal die Idee gehabt, dass ich immer in der Sommerferien habe ich immer geschafft, hier in einem Altersheim in der Schweiz zum ein bisschen Stutz zu verdienen. Und dann irgendwann gefunden, ich arbeite nur in der Schweiz, das ist auch gut und good money, aber vielleicht sollte ich auch mal irgendwie in Deutschland irgendetwas arbeiten. Ja, weiß auch nicht, dann habe ich eBay Kleinanzeigen, gibt es auch damals noch so Job-Offerten gegeben. Da hat dann natürlich geschaut, weil wo schaut man sonst? Und dann ist das so, so Fußmodel. Und ich habe gesagt, Fußmodel eigentlich noch easy. Wie so 100 Euro die Stunde. Ich so, mega nice. Okay, ein bisschen Schuhe anlegen und ein bisschen meine Füße fotografieren lassen. Easy. Und hat ihnen ein Mail geschrieben. Und hat dann ein mega liebes Mail zurückbekommen. Und sie haben gefunden, liebe Lia, voll schön, dass du dich gemeldet hast und so. Also bei uns, es geht halt um Fußfetisch und so. Es wird jetzt nicht nur mehr heissen, dass du Fotos machst, sondern eher, dass du dann halt in roten Pumps auf einem Typ übereinander läufst, aber man wird nur deine Füße sehen und alles so. Aber genau, ist ein bisschen speziell, also gib Bescheid, ob das irgendwie weiterhin für dich interessant wäre. Und ich habe so fest überlegt, ich bin die ganze Zeit so hin und her gesehen, und so gesehen, sollte ich, soll ich nicht, Hast du mit meinem Vater besprochen, er völlig so, no, nein, sicher nicht, du bist doch kein Prostituierte. Und ich so, ja, aber ich, come on, ich meine, 100 Euro in der Stadt, ist mega gut, für meine Füße. Ich habe es dann nicht gemacht. Aber ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, von 100 Euro in der Stunde. Und so ein bisschen als Erfahrung ist sicher noch interessant. So.
Wie weit würdest du gehen? Für welche Fetisch würdest du jetzt finden? Ja, dann können wir mal. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich wäre froh, eben du, was auch nicht, ich möchte deine Füße.
Ja, ich glaube, ich finde es ein bisschen lustig. Ich glaube, ich würde eher müssen aufpassen, dass ich nicht auf dieser Person das Gefühl gebe, dass ich sie einfach mega nicht ernst nehme. Weil ich mir das Gefühl habe, okay, es ist irgendwie noch speziell oder weird, aber eben, ich wollte ja auch, dass sich alle irgendwie wohlfühlen und so. Aber ja, ich weiß auch nicht.
Ist nicht Berlin so ein Ort, wo man schon fast irgendwie ohne Fetisch irgendwie als total langweilig abgestempelt wird? Ich finde, Berlin hat für mich so ein Fetisch-Mekka.
Das stimmt, ist es auch mega fest. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch mehr für die Leute, die dazukommen. Also für so die Berlin-Leute, die einfach dort leben, weil sie halt in Berlin leben, ist es gar nicht mal so existenziell. Und auch das Clubbing-Leben ist nicht so wichtig wie für die Leute, die irgendwie dazukommen oder auf Besuch kommen oder so.
Bist du jetzt nicht jemand, der jedes Wochenende das Berghain oder das KitKat hat?
Nein. Ich finde das Berghain mega toll. Ich bin mega gerne im Berghain, weil ich habe das Gefühl, es ist einfach so eine gute Atmosphäre und ich habe das Gefühl, wirklich, es ist so eine besondere Form von Freiheit. Und ich finde auch so...
Inwiefern?
Ja, einfach, ich habe das Gefühl, alle dürfen so sein, wie sie sind. Und
jeder Fetisch kann mitgenommen werden.
Genau, und du kannst auch sein, wenn du keinen Fetisch hast und einfach willst tanzen und wirklich irgendwie...
So fest kannst du aber nicht sein, wie du willst, kommst du vielleicht nicht rein.
Wie?
Kommst du ja vielleicht nicht rein, wenn du nicht so bist, wie der Türsteher will, dass du bist.
Ja, ich gehe nur mit Kollegen, die Gästeliste haben.
Okay.
Ich stelle mich doch nicht an.
Okay.
Nee, ich glaube, wegen dem bin ich auch wie so... Also wenn es sich ergibt, bin ich mega gerne am Start, aber so richtig so Aufwand betrieben, 3 Stunden, warst du? No fucking way. Also nein, so viel ist mir jetzt auch nicht wert. Aber...
Komm, wir nehmen noch mal eine Karte.
Angst.
Vor was hast du Angst? Du hast eine irrationale Angst.
Bestimmt mega viel. Ich habe amigs Angst beim Autofahren. Autofahren ist etwas, was mich mega stresst und ich voll die mentale Preparation brauche dafür. Und es passiert mir amigs, wenn ich weiss, ich fahre Auto, dass ich wie vorher davon träume und richtig übe. Ich habe wie so eine Fahrstunde einfach in meinem Traum. Und ich bin so, okay, jetzt mache ich zünde den Schlüssel, okay, jetzt Kupplung, den Gang ein. Ja, wirklich so. Also wirklich, es ist sehr präzise. Und meistens so 2-3 Tage vorher, bevor ich den Auto fahre.
Also fährst du so selten?
Ja, mega. Und es ist mega, es ist, ich finde es selber mega schade, weil eigentlich passt es überhaupt nicht in mein eigenes Narrativ. Ich würde eigentlich gerne so eine freie Frau sein, die einfach in jedes Auto steigen kann, jede Zeit und irgendwo hinfahren. Aber nein, es stresst mich mega. Und es ist mir schon passiert, dass ich in Berlin so ein Carsharing-Auto genommen habe und musste das einfach irgendwo abstellen, weil ich gemerkt habe, es stresst mich mega fest. Ich weiss nicht, ob ich noch heimfahren kann, auch wenn ich jetzt irgendwie 2 Kilometer vor meinem Zuhause bin und ich muss jetzt auch abstellen, irgendwo. Ist mir auch egal, ob es irgendwie abgeschleppt wird, ob es irgendwie I don't care. Ich muss jetzt einfach aus dem Auto raus. Ja, ist ein bisschen schade. Vor allem, wenn meine ganze Familie, ist auch so etwas, alle, also die Familie von meiner Mutter vor allem, sind halt so Heubauern auf dem Land. Das heisst, die fahren Audi, alle. Und zwar
immer
crazy.
Oh ja.
Wirklich so ein bisschen Texas-mäßig. Weißt du, so überall an, weil es geht halt nicht anders. Und ich komme nicht an und bin so, ja, vielleicht fährst du. Ich kann schon fahren, aber ich muss zuerst noch einmal träumen und dann morgen könnte ich dann fahren. So.
Das sind wie so die Alter, wenn man so zu spät irgendwie eine Prüfung kommt, wenn man so alles schon einmal durchspielt.
Ja, voll.
Ja, nehmen wir noch eine Karte.
Selbstbefriedigung.
Das ist spannend, die Karte kommt sehr selten.
Ja, ich glaube, in meiner Vorbereitung ist die auch nicht aber voll das spannende Thema.
Findest du, Selbstbefriedigung ist etwas, wo zu wenig darüber geredet wird?
Ich weiß gar nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie ein Thema ist. Ich finde, vor allem in so feministischen Kontext, ja, ist noch spannend, weil ich finde, bei Frauen, Selbstbefriedigung bei Frauen hat immer etwas Emanzipierendes, Feministisches. Und bei Männern ist es wie so, ja, geil. Also, ja, heute Morgen wieder ein
Druckverwandlung.
Genau so. Aber, ja.
Brauchst du Selbstbefriedigung für, weil du findest, ich mache Liebe mit mir selber oder zum Druck ablassen und auch so finden,
Ja, für mich ist das etwas, was ich wie so mega Sport eigentlich erst so entdeckt habe.
Was ist für dich Sport?
Ich weiss jetzt so 20 oder so. Also wirklich schon relativ Sport. So für mich ist das nie...
Hast du vorher Sex gehabt?
Ja, ja. Weil wie Sex ist wie so... Sex ist Sex und was ist Selbstbefriedigung so ungefähr? Schon wie so der schlechtere Sex, so mäßig. Was ja überhaupt nicht stimmt. Aber ja, insofern vielleicht schwätzt man wirklich einfach zu wenig drüber. Weil eben, interessanterweise ist es wie so, natürlich alle sind so, yo, mega easy und ja, natürlich. Und eben, Liebe mit mir selber. Und gleichzeitig findet es mehr in so Diskurs statt, als eben, zumindest unter Frauen.
Redest du mit deinen Freundinnen über Selbstbefriedigung?
Ja, eigentlich schon. Ja, jetzt auch nicht mit allen, aber so mit meinen Nächsten. Eigentlich schon. Und auch mit meinen Freunden eigentlich. Also sowohl weiblich als männlich. Habe ich das Gefühl.
Und dann so, was er macht? Oder wie oft? Oder?
Ja. Ja. So, ja. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wenn es das letzte Gespräch war. Aber eben durch meine 3 bin ich jetzt einfach auch mega draußen gesehen. Ich habe interessanterweise mit meiner Agentin, glaube ich, das letzte Mal über Selbstbefriedigung geschwätzt. Mhm. Weil in dieser Serie gibt es eine Szene, wo Donna, meine Figur, sich durch selbst befriedigen. Und meine Agentin ist so gesehen, okay, weird, in der Folge vorher ist sie noch mega traurig und mega devastated und jetzt holt sie sich einen ab, so ungefähr. Und ich habe es mega spannend gefunden, weil für mich ist es mega logisch gewesen, für mich ist es gewesen, zum halt entspannen, zum halt, keine Ahnung, zum einfach ein bisschen chillen, finde ich das mega naheliegend. Und für meine Donna-Figur ist es auch wirklich genau das. Das ist eine Figur, die sehr danach strebt, irgendwie entspannt zu sein und chillt zu sein. Und es hat für mich mega gepasst, aber ich habe es voll spannend gefunden, dass sie so irritiert war, dass die Szene auf die andere gefolgt ist.
Also quasi aus der Annahme heraus, dass man nicht, wenn man traurig ist, dann kann man sicher eine Selbstbestimmung
nehmen. Ja.
Findest du, aber wenn du es logisch findest, das ist auch zum Entspannen?
Ja, ich finde schon, ja.
Also hat weniger auch mit Sex zu, sondern auch mit quasi oben runterkommen.
Ja, so ein bisschen, es kann halt so beides sein. Ich finde, es ist so etwas Individuelles oder so auch situationsabhängig. Ich verstand schon, dass sie auch irritiert ist, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich mega traurig bin, dass ich mir dann erstmal so, okay, I'm gonna chill with myself so mäßig. Ich glaube, das so
wäre mega heartbroken. Hol mal Vibrator raus.
Let's go. So. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube voll, dass es das gibt. Und ich glaube voll, dass es eigentlich voll die gute Coping-Strategie ist. Eigentlich.
Im Prinzip. Ein meditieren. Ja, loslassen.
Loslassen.
Wir nehmen noch eine letzte Karte, dann lassen wir los. Letzte Karte zum Loslassen.
Ich weiß nicht, ob ich bereit bin.
Ja.
Reue.
Bereust du etwas? Dass du nicht früher mit selbst wieder gehst.
Ja, genau. Ja, ich finde das Konzept von Reue irgendwie so ein bisschen. Ja, ist natürlich so ein bisschen n'importe quoi, oder? Es ist so, ja, bereus oder bereus nicht. So. Ich glaube, es hat so ein bisschen spät in das. Ihnen, wo wir vorher schon gesagt haben, zu welcher Karte auch immer, finden, glaube ich. Also genau, ich glaube, wenn ich merke, ich bereue etwas, was sich auf jemand anders bezieht, versuche ich das im Nachhinein schon irgendwie wieder gut zu machen. So.
Bereust du irgendeinen Karriereschritt oder einen Entscheid oder einen beruflichen oder einen privaten Weg, den du eingeschlagen hast?
Nein, ich habe zum Glück, also ich habe mir selber. Ich bin mir selber insofern treu geblieben immer bisher, dass ich nie etwas gemacht habe, was ich mega scheiße gefunden habe. Und ich immer wirklich, auch wenn ich keine Aussicht auf irgendeinen Job hatte, einfach, wenn ich gemerkt habe, es interessiert mich nicht, dass ich abgesagt habe. Und immer das Glück gehabt, dass es sich finanziell dann doch irgendwie wieder ausgegangen ist. So. Und ich hoffe, dass ich das auch aufrechterhalten kann, weil ich einfach merke, dass das ist etwas. Wenn ich beruflich etwas bereuen würde, weil ich nicht zu dem stehen kann, was ich gemacht habe, ich glaube, das würde mir mega schwer gefallen. Also einfach, weil für mich der Beruf so etwas Besonderes ist und etwas, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass ich diesen Beruf machen darf und kann diesen Beruf machen und auch noch kann davon leben. Es ist wirklich so eine Kombination an Sachen, wo ich wie merke, es ist mir schon wichtig, dass ich gut darauf aufpasse. Dass ich es nicht einfach nur raus verschwende und sage, ja, gib mir den Money.
Findest du, du bist privilegiert? Oder hast du Glück, dass du das machen kannst? Oder?
Voll. Mega fest. Also ich habe das Gefühl, Talent ist ein kleiner Anteil, was irgendwie Erfolg in einem Beruf ausmacht. Weil es ist so viel abhängig, was jemand anders in dir sieht, in welchem Moment du wo auftauchst. Also es sind so komplexe Zusammenhänge und auch zum Teil nicht Zusammenhänge, sondern einfach so weird Coincidences, dass es wie, es gibt auch nicht eine Formel, die man einfach anwenden kann und dann passiert es und dann kann man irgendwie in deinem Beruf, von deinem Beruf leben oder in deinem Beruf dort rein starten und es fühlt sich schon sehr privilegiert an, das dürfen zu machen. Gleichzeitig weiss ich auch, ich habe mega viel dafür geschafft, ich habe mega viel dafür gemacht. Ich wollte überhaupt nicht so, oh ja, es hat nichts bei mir zu tun, aber ich finde, es ist so ein bisschen beides. Und Glück ist wie der wichtigere
Faktor.
Anteil dafür.
Mhm. Bereust du das nicht gemacht, hast du jetzt bei Arlet Weiner?
Absolut. Nein, mega schön.
Was habe ich gedacht? Mega schön, bist du da gewesen. Cheers.
Hey, zum Wohl.
Wahrheit, Wein und Eisenring. Idee und Moderation Yvonne Eisenring. Redaktion Corinne Eisenring. Ton Kurt Hümann. Eine Produktion von CH Media. Weitere Podcasts gibt's auf chmedia.ch/podcast.